Guten Morgen. Ich habe mir gerade da vorne nochmal die Folie von dem Lied geklaut, das wir soeben gesungen haben. Also ich habe gefragt, aber habe sie weggenommen. Eine Strophe möchte ich uns nochmal lesen. Für den König, für sein Reich, alle Menschen sind hier gleich. Lamm und Löwe sind vereint und das Licht der Gerechtigkeit scheint. Das klingt sehr schön. Es ist aber auch gar nicht so einfach. Das soll die Wirklichkeit sein im Reich Gottes. Und das sind Worte, die nicht irgendein Liedtexter geschrieben hat, sondern die wir im Alten Testament vorfinden. Ganz unterschiedliche Menschen sind vereint und sind gleich. Vor Gott gibt es keinen Unterschied, was Menschen angeht. Jeder Mensch ist für ihn gleich wertvoll. Aber wir sind doch so unterschiedlich. Ich brauche mich ja eigentlich nur hier in diesem Raum umzuschauen und sehe nicht nur unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Körper, sondern ich sehe auch Menschen, die ich kenne und von denen ich weiß, wie unterschiedlich sie sind. Gestern waren wir einen ganzen Tag auf der evangelischen Tagungsstätte Ebernburg in Bad Kreuznach zusammen als Landesverbandsleitung unseres Landesverbandes Südwest, der die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland umfasst und der zweitkleinste Landesverband unserer Freikirche in Deutschland ist. Es gibt fast nirgendwo, außer in Mecklenburg-Vorpommern, so wenige Baptisten wie in Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen. Wir sind also auch als Landesverbandsleitung ein relativ kleiner Haufen. Wir haben an diesem Tag miteinander für die Gemeinden und ihre Situationen gebetet, haben uns jede Gemeinde vorgenommen. Dazu gehören ja auch Gemeinden der International Baptist Churches, die größte, eine Gemeinde in Ramstein oder wie die meisten aus dieser Gemeinde wahrscheinlich sagen werden, in Ramstein, denn das sind amerikanische Soldaten. Die Gemeinde hat 530 Mitglieder, da kommen wir nicht so ganz mit. Das ist eine spezielle Gruppe der Gemeinden in unserem Landesverband, Brüdergemeinden und dann eben auch viele Baptistengemeinden, von denen wir übrigens eine der größten sind, wie ich feststellte, als ich mal die Zahlen so abgeschrieben habe. Und wir sind ja nun auch nicht viele. Wir haben uns auch ausgetauscht übereinander, haben füreinander gebetet und haben viele, viele Themen besprochen. In einem der Gebete klang es an, auch Kreativität zum Weitergehen für die Zukunft unseres Landesverbandes. Wir haben Themen wie die Schließung einer Gemeinde, wir haben Themen wie die Gründung einer Gemeinde gesprochen, alles, was dazugehört. Und wir haben beim Miteinanderreden und über die eigenen Lebenssituationen gemerkt, wie unterschiedlich wir alle sind. Wie anders die Lebenssituation von Solmaz Pariari aus der iranischen Gemeinde in Mainz ist, gegenüber dem Gemeindegründungsprojekt in Saarbrücken, wo Rainer Ringwald, ein Rentner, der extra dahin gezogen ist, um mitzugründen, mit seiner Frau dorthin gezogen ist, um als Ehepaar mitzugründen bei dieser Gemeinde, die inzwischen schon selbstständig geworden ist. Ganz, ganz unterschiedliche Situationen in verschiedenen Gemeinden, aber auch in einer Gemeinde. Ich möchte uns eine Situation schildern, wie Lukas sie beschreibt in der Apostelgeschichte, von der ich im Moment nicht loskomme. Schon wieder stand so als Überschrift von den ersten Christen lernen, der Gemeinde in Jerusalem, die erste christliche Gemeinde, die entstanden ist, die auch eine ganz spezielle Lebenssituation hatte. Unsere Farsi oder arabisch sprechenden Freunde haben hoffentlich ein Blatt, auf dem dieser Text dann auch in ihrer Sprache mitzulesen ist. Die Zahl der Jünger, so wird es erzählt, wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Gemeinden, bei den einheimischen Jüngern, Entschuldigung. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester, jüdische Priester, nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Bisher war es in dieser jungen Gemeinde in der Anfangszeit anders gewesen. Lukas berichtet etwas vorher von den direkten Anfängen der Gemeinde dort. Da schreibt er: Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten, davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Das war die direkte Anfangssituation. Sie mussten nicht so leben, aber sie machten es. Es war ihnen ein Bedürfnis. Es klingte sich auch zumindest ein Ehepaar aus diesem Prozess aus. Und ich muss gerade einen Schluck trinken. Die Christen kamen einmütig täglich zusammen. Außergewöhnliches geschah, Kranke wurden geheilt. Und es heißt dann einige Verse weiter, und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und mit jedem dieser Männer und Frauen kam eine andere Persönlichkeit in die Gemeinde hinein. Es wurden immer mehr. Die Gemeinde bekam auch Feinde, aber sie konnten weitermachen. Und dann trat das Problem des Übersehens auf. Gunnar hat es schon angesprochen. Eine ganze Volksgruppe wurde übersehen. Das ist nicht normal. Einzelne kann man in der Tat aus ganz unterschiedlichen Gründen mal übersehen, auch ohne Absicht. Ich weiß nicht, wie viele Schüler ihr am PJG habt, aber ja, 869, okay, vielleicht kann man da wirklich mal einen oder anderen übersehen. Ich weiß noch, wie ich als Student, ich habe in Hessen studiert und der Rektor der Akademie, an der ich war, war Amerikaner. Und eines Tages sprach mich im Gottesdienst seine Frau, sie hieß Gail Rogers, an und sagte zu mir: Bruder Tibusek, haben Sie eigentlich keinen Kaffee? Ich habe Sie gestern im Kaufhof gesehen in Darmstadt. Sie haben ausgesehen wie ein Hascher und Sie haben mich überhaupt nicht erkannt. Ihr merkt, das habe ich nie vergessen, was sie mir da gesagt hat. Aber ich habe sie wirklich übersehen. Gehascht habe ich nicht. Aber Kaffee hatte ich eigentlich auch, also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich weiß, ich habe sie übersehen. Und die Sache mit dem Stick hat unser Gemeindeleiter, ich bin gespannt, ob du nächsten Sonntag auch noch einen Bart hast, wollen wir mal gucken. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Hat unser Gemeindeleiter ja eben schon erzählt. So etwas kann passieren. Aber eine komplette Gruppe Menschen einfach nicht wahrnehmen, natürlich steckte da mehr dahinter. Und es wurde, so ist das zu übersetzen, was Lukas schreibt, es wurde gemurrt. Ein Murren der Hellenisten, also der griechischsprachigen Juden gegenüber den Hebräern, so heißt es im griechischen Text. Bei der täglichen Diakonie, Es muss also nicht speziell Essensversorgung gewesen sein, sondern da steht einfach nur Diakonie. Wurden die hellenistischen Witwen, also die, die griechisch und nicht so sehr hebräisch sprachen, übersehen? Das Ganze, über das da gemurrt wurde, entlud sich nicht als Beschwerde gegenüber den Aposteln, sondern war vielleicht eine ganz pauschale verbale Attacke gegen alle Hebräer, die eine Gruppe gegen die andere. Vielleicht auch gegen Gott. Das ist doch seine Gemeinde. Da soll doch Lamm und Löwe vereint sein, da soll doch Friede herrschen. Und warum verhalten die sich denn so? Stimmt das, was wir glauben eigentlich? Vielleicht traten da auch durchaus berechtigte Zweifel auf. Vielleicht sahen die Apostel das auch so. Vielleicht fragten sie sich auch, was die Ursache des Problems war. Wie kam es eigentlich dazu? Aber offenbar verteidigen und rechtfertigen sie sich nicht. Sie wollen nicht alles Entschuldigung, in der Hand behalten, sie geben einfach ab. Sie sagen, dass das Problem in die Hände von geistlichen Menschen übergeben werden soll, aber sie überlassen die Entscheidung darüber anderen. Viele christliche Gemeinden sind immer noch oder schon wieder geprägt von einem hierarchischen Leiterbild. Das biblische Verständnis ist offenbar ein anderes. Von Anfang an, gerade wenn wir das lesen, es ist basisdemokratisch. Das Wort kannte man damals noch nicht. Die Gemeinde sollte entscheiden. Maßstab sollte sein, dass die Gewählten einen guten Ruf hatten. Man sollte davon überzeugt sein, dass Gottes Geist in ihnen wirkte und sie weise sind. Weise, das heißt nicht unbedingt gebildet. Nicht jeder, der gebildet ist, ist weise. Weise bedeutet Durchblick, Verständnis, Empathie. Die Apostel machten auch deutlich, dass die zu wählenden Diakone eigenständig arbeiten sollten. Sie stellten fest, hallo, das war, sie geht noch nicht mal mehr zurück, das Ding. Ist irgendwas passiert. Na, da kannst du, glaube ich, guck mal, ob es noch weitergeht bei dir. Ja. Jetzt ist das auch umgeschaltet irgendwie. Nun ja, ich lese euch einfach vor, was da steht. Sie sagten, vielleicht erinnert ihr euch, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Ihr habt es eben schon gehört. Sie hatten genug zu tun. Und sie hielten die Gemeinde für fähig, Leute zu wählen, die eine gute Arbeit machten. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, erzählt Lukas. In der Luther-Übersetzung wird es etwas anders wiedergegeben, gefällt mir auch, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten. Sie wählten so kann man aus den Namen schließen, dass auch Männer aus der hellenistischen Gruppe dabei waren. Es war motivierend für sie, dass sie vorkamen. Ah, jetzt scheint es wieder, gucken wir mal. Das war nicht üblich. Die staatlichen Systeme waren hierarchisch und nie hatten alle mitzuentscheiden. Die Rede gefiel der gesamten Menge gut, schreibt Lukas. Die gesamte Menge bestand übrigens auch aus Frauen. Das ging damals eigentlich gar nicht. Auch wenn nur Männer aufgestellt wurden, gingen die Apostel einen neuen Weg, der leider nicht prägend wurde für die spätere christliche Kirche. Alle dürfen mitentscheiden. Gut, es wurden eben nur Männer aufgestellt. Das, obwohl in den Gemeinden die Frauen von Anfang an auch zu Wort kamen. Sie redeten prophetisch, sie lehrten, auch wenn sie nur Frauen lehrten. Manches muss sicherlich auch wachsen. Die Wahlberechtigten, dass alle es waren, Männer und Frauen, das war wohl schon genug Revolution für damals. Die Apostel nehmen einfach wahr, es gibt ein Problem. Sie verteidigen sich nicht. Wir wissen gar nicht, ob ihnen überhaupt ein Vorwurf gemacht wurde oder wem man die Schuld gab. Heute ist es ja so, dass ein Minister gehen muss, wenn an seinem Ministerium irgendjemand richtigen Mist gemacht hat. Und der dann auch entdeckt wird. Ich glaube, es wird viel mehr Mist gemacht, als wir entdecken. Er ist für alles verantwortlich. Er muss alles wissen oder sie, die Ministerin, muss alles wissen. Die Apostel machen scheinbar keine langen Erklärungen, warum da irgendwas schiefgegangen ist. Vielleicht war das Murren sogar zu Unrecht. Der Bibeltext sagt uns nicht, ob das wahr war, worüber da gemurrt wurde. Aber all das ist nicht das Thema. Dies zu klären, so meinten die Apostel, würde Sache der Gewählten sein. Es blieb ihnen überlassen, wie sie damit umgehen würden, nicht den Aposteln. Hätten sie nun angefangen, alles zu kontrollieren, sich täglich berichten zu lassen und so weiter, dann hätten sie gelogen, als sie sagten, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Ich glaube, genau das haben sie auch getan. Ich habe sehr viele, sehr unterschiedliche christliche Leiter kennengelernt. Wer leitet, hat meist viel Arbeit. Vielleicht auch, weil ihm die Menschen, die er leitet, viel Arbeit machen. So auch die Apostel. Aber sie waren so klug, nun nicht auch noch die Aufsicht über 7 Diakone zu übernehmen. Sie gaben das Thema in deren Verantwortung und kümmerten sich um das, wozu sie berufen waren. Vielleicht war es nicht das, was die Murrenden erwartet hatten. Aber es stellte Dinge klar. Die Leitung ist nicht für alles zuständig. Jeder ist wertvoll und wichtig, das heißt auch jeder hat Aufgaben. Und dafür, dass das gelebt wird, seid ihr alle verantwortlich. Das war das Signal an die Gemeinde. Aber wie kommt es, dass wir uns übersehen können? Jetzt mal abgesehen von, es sind zu viele an der Schule, ich habe was nicht gesehen, weil ich übermüdet war oder sonst was, das gibt's auch. Unsere Welten sind oft zu verschieden. Und da geht es mir gar nicht um Deutsche und Menschen aus anderen Ländern. Auch innerhalb einer Nationalität gibt es ganz unterschiedliche Kulturen. Vollkommen verschiedene Lebensumstände. Lebensgewohnheiten sind unterschiedlich. Und das merken wir auch mitten in einer Gemeinde, wenn wir Kontakt haben und miteinander reden. Da sagt einer, ich kann am nächsten Sonntag nicht in den Gottesdienst kommen, ich bin am Samstag bei einer Geburtstagsparty. Andere fragen sich, warum kann er am Sonntag nicht kommen, wenn er am Samstag feiert? Man kann jetzt argumentieren, ich würde zum Beispiel sagen, wir waren am Mittwoch auf der Geburtstagsparty unserer Enkelin, die 19 wurde, waren wir wirklich, dann sind wir am Donnerstag doch trotzdem zu unserer Arbeit gegangen. Aber ist das ein Argument? Für einige ja. Für andere nicht. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass Argumente, die ich früher mal belächelt habe, auch zu meinen eigenen werden. Weil mit 63 ist man komischerweise nicht mehr ganz so fit wie 25. Habe ich auch nie geglaubt. Ich erinnere mich daran, dass manche früher, als ich noch richtig jung war, die Gottesdienste frühzeitig verließen, weil sie das Mittagessen rechtzeitig zubereitet haben wollten. Da habe ich als Jugendlicher, für den die Mama kochte, auch immer gedacht, was ist das für ein Quatsch? Was ist rechtzeitig vor allen Dingen? Da gibt es manche, die meinen, im Gottesdienst müsse man doch passend gekleidet sein. Ist der Pastor heute nicht, ihm war zu warm. Was ist passend? Da gibt es Kreise, in denen ist eine Predigt lang, wenn sie länger als 15 Minuten dauert. Mein erster ökumenischer Gottesdienst an einem Pfingstmontag im Jahre 1980 in Dormagen, sprach mich der katholische Kollege an, das heißt Kollege, ich war damals nicht Pastor, ich war in einem Missionswerk angestellt und wir hatten alle drei den gleichen Bibeltext und ich sagte, ja, wir sollen aber nur ganz kurz sprechen. Und dann sagte er, ja, das ist bei uns aber ganz normal, man darf über alles reden, aber nicht über 5 Minuten. So haben wir unterschiedliche Kulturen. Ich war bei einer Pro-Christ-Vereinssitzung, das ist ja eine große evangelistische Veranstaltung, die es seit über 20 Jahren gibt. Und da wurde, nachdem ein neuer Redner, Ulrich Pazani, gefunden worden war und die Sache abgelaufen war, über die Predigten diskutiert. Vereinsmitglieder oder Veranstalter aus allen möglichen europäischen Ländern waren dort anwesend. Die Deutschen sagten, Predigten waren viel zu lang, das geht nicht. Die Süd- und Osteuropäer, die waren eigentlich zu kurz. Genau richtig, sagten andere, hätte auch viel länger sein können. Und ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde gar nicht so weit weg von hier. Da war vor mir ein sogenannter Jungprediger. Das Wort habe ich auch noch nie gehört. Also ich hatte die Predigt in dem Gottesdienst und dieser Jungprediger sollte eine Kurzpredigt halten von 20 Minuten. Vor mir. Im September werde ich die Festpredigt beim 25-jährigen Jubiläum einer internationalen Gemeinde in Köln halten. Früher hieß sie Afrikanische Gemeinde. Am Anfang dieser Gemeinde, ich war auch bei der Gründung dieser Gemeinde dabei, am Anfang war es oft so, dass in der ersten Gottesdienststunde so einer nach dem anderen kam. Der ganze Gottesdienst dauerte 3 Stunden, musste ich mich dann darauf einstellen. Bei einer Abendveranstaltung, die um 19 Uhr beginnen sollte, sagte man mir so um 18.50 Uhr, kommst du noch zu uns, wir sitzen als Gemeindeleitung daneben an, wir wollen noch miteinander essen. Ich sage, in 10 Minuten soll die Veranstaltung losgehen und miteinander essen, ist doch schwierig. Nein, wir müssen erst essen. Und da prallen dann manchmal Welten aufeinander. Du lachst dich kaputt, ja. Wer hat recht? Jetzt komme mir bitte keiner damit, dass natürlich wir Deutschen mit unserer vermeintlichen Ordnungsliebe recht haben. Vielleicht fehlt es uns manchmal auch einfach nur an Gelassenheit und sogar an gesundem Menschenverstand. Was haben wir heute mit dem zu tun, was die Gemeinde in Jerusalem erlebte? Nun, wir kommen nicht täglich zusammen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Die Häufigkeit der Begegnung ist anders als vor 2000 Jahren. Außer beim Kirchenkaffee und in Hauskreisen kommen die wenigsten in der Woche oder auch überhaupt miteinander ins Gespräch. Und manche können oder wollen auch nicht alle Gelegenheiten nutzen. Wir brauchen Ideen, die in der Praxis umsetzbar sind, um das zu verbessern. Wichtig dabei ist, dass man nicht darauf wartet, dass der andere auf einen zukommt. Wer so denkt, hat wahrscheinlich ein falsches Verständnis seines eigenen Wertes. Jedem in der Gemeinde gehört Gottes Wertschätzung. Und ich will gar nicht mit dieser Erfindung der Mitgliedschaft aus dem 19. Jahrhundert hier kommen, sondern jeder, der irgendwo da mitdenkt und dabei ist. Jeder darf mitmachen. Nicht immer einfach so, gerade wo viel Verantwortung übernommen wird, sollte eine Berufung der Gesamtgemeinde ausgesprochen werden. Also nicht einfach irgendwas machen, wozu man sich selbst berufen hat, das muss manchmal von allen, wie auch in Jerusalem, beschlossen werden. Aber niemand muss auf andere warten. Vielleicht willst du einmal Menschen einladen, die du noch nicht gut kennst und mit denen zusammen du noch kein Wasser getrunken hast. Immer wieder erlebe ich es, dass auch bei uns Namen genannt werden und manche wissen sogar von Menschen, die seit langem in der Gemeinde sind, gar nicht, wer das jetzt eigentlich ist. Manchmal liegt es natürlich daran, dass Einzelne zwar regelmäßig kommen, aber regelmäßig, was heißt das? Regelmäßig heißt ja nicht jeden Sonntag, sondern regelmäßig heißt vielleicht an Weihnachten oder alle 2 Monate einmal. Aber meist ist das Problem ja viel tiefliegender. Man nimmt sich nicht wahr, wie in der großen Gemeinde in Jerusalem. Wie schade. Woran liegt das? Was prägt uns? Natürlich prägt uns unsere Familie und unsere Kultur. Hast du gelernt, dass du ein wertvoller Mensch bist? Egal, welches Geschlecht du hast, egal, welche Hautfarbe, egal, welche Nationalität, egal, welcher Bildungsstatus, du bist wertvoll. Du hast einen Platz in Gottes Gemeinde und Reich. Und das gilt auch für die anderen, vor dir, hinter dir, neben dir. Vielleicht haben deine Familie und oder deine Kultur dich auch so geprägt, dass du meinst, anderen überlegen zu sein, etwas Besseres zu sein, jemand zu sein, der vor anderen kommt. Egal, ob das America First oder sonst irgendwer oder was First ist, das ist nicht nur dumm, das raubt dir auch viele gute Erfahrungen. Zum Beispiel auch die Fähigkeit, etwas dazuzulernen. die geht ja sogar manchmal Präsidenten ab. Unsere Familie und unsere Kultur prägen uns und auch unsere Erfahrungen. Erfahrungen mit bestimmten Menschen. Wie schnell übertragen wir von einer Person auf andere? Ich habe ja jahrzehntelang überkonfessionell gearbeitet, war in vielen verschiedenen Gemeinden, die ganz unterschiedlich hießen und deren Gottesdienste ganz unterschiedlich waren. Und ich habe es auch oft erlebt, dass dann andere über andere sprachen und sagten, ach die, und da habe ich mal einen kennengelernt, der war so und so, der hat das und das gesagt. Man übertrug von einer Person aus einer Kirche, die vielleicht 80 oder 100.000 Mitglieder hat, das einfach auf alle anderen. Uiuiuiui. Jeder Mensch ist ein besonderer Mensch. Darum bilde dir nie ein Urteil über jemanden, bevor du ihn wirklich kennst. Wir können einiges tun, um einander nachhaltig zu begegnen, aufeinander achten, füreinander eintreten, miteinander reden, aber auch zuhören. Jetzt mache ich in kurzen Klammern mal einen kleinen Block für die Rheinländer unter uns. Ich weiß nicht, ob ihr mal euren Konrad Beikircher gelesen habt. Konrad Beikircher ist ein Kabarettist, er stammt aus Südtirol, aber er spricht perfekt rheinisch und er kennt die rheinische Mentalität ganz genauso. Und er hat viele Texte, in denen redet er vom rheinischen Monolog. Der rheinische Monolog sieht so aus, der Rheinländer steht da und hört bei einem Gespräch zu, das andere halten. Er hört ein Stichwort und legt los. Und das, was er da sagt, muss überhaupt nichts zu tun haben mit dem, worüber die anderen sich gerade unterhalten haben, sondern er hat nur ein Stichwort gehört. Zum Beispiel das Stichwort Urlaub. Ah, apropos Urlaub, ich war letztes Jahr mal in Thailand und da war das so und so, ja. Also so in dieser Art. Das habe ich immer drüber gelacht, als ich meinen Beikircher gelesen habe. Und manchmal habe ich gemerkt, ich bin auch Rheinländer. Das passiert einfach. Aber daran kann man arbeiten, wenn man es gemerkt hat. Zuhören. Mehr als Smalltalk. Auch wenn es schwerfällt. Es ist deine Verantwortung, auf andere zuzugehen. Begegnung zu suchen. Miteinander ins Gespräch zu kommen, zuzuhören. Vielleicht gerade denen, denen du eigentlich gar nicht begegnen wolltest. Gott will dich. Du bist ihm sehr viel wert. Aber bei Gott Wert haben und das auch leben, das geht nur im Paket. Auch die andere, auch der andere ist ihm sehr viel wert. Genauso viel wert. Gott macht da keinen Unterschied. Nehmt einander an. Lukas erzählt nicht nur, wie das Problem in Jerusalem begonnen wurde, es zu lösen, sondern er erzählt auch, dass die Gemeinde wuchs. Das Wort Gottes breitet sich aus und die Zahl der Jünger wird groß. Sicher auch, weil sie das Thema Diakonie für sich neu geordnet und verstanden haben. Da verändert sich Leben und Glauben, wo wir in dem anderen den Bruder oder die Schwester erkennen. Zum Schluss eine kurze Geschichte, kurz, ich gucke auf die Uhr, die ich vor ein paar Tagen gefunden habe. Ein Rabbi fragte seinen Schüler, wann beginnt der Tag? Und der Schüler sagte, wenn ich die Terebinte nicht mehr mit der Palme verwechsle. Also ich kann richtig sehen, es ist schön hell. Das genügt nicht, antwortete der Rabbi. Darauf der Schüler, vielleicht wenn ich zwischen Schäferhund und schwarzem Schaf unterscheiden kann. Der Rabbi, das reicht auch nicht. Erst, wenn du im Antlitz irgendeines Menschen deinen Bruder, deine Schwester erkennen kannst, dann ist es Tag geworden. Amen.